Moin. Sieht gut aus. Es ereignete sich vor gar nicht, doch inzwischen doch schon vor einiger Zeit, dass das theologische Seminar Beröa, dort wo ich studiert habe, neue Studenten bekam. Ein paar von ihnen hatten noch nicht mal die Koffer ganz ausgepackt. Da gingen sie los in den Ort Erzhausen und predigten das Evangelium. Wenigstens meinten sie, dass sie das taten. Sie gingen auf jeden Fall so forsch dabei voran, dass es der Dorfjugend zu viel wurde und sie verprügelt wurden. Voller Freude kamen die Studenten dann zurück zum Seminar und berichteten davon: Wow, wir durften für Jesus leiden, wir wurden verprügelt. Behaltet mal dieses Beispiel im Hinterkopf. Ich werde später noch mal darauf eingehen. Aber zunächst mal der Bibeltext für heute. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie jetzt einschalten. Steht in Matthäus 5, Verse 10 bis 13. Matthäus Kapitel 5, Abvers 10. Glückselig sind die Verfolgten um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn man euch wegen mir, wie es zu erwarten ist, beschimpft, verklagt und falsch gegen euch aussagt. Freut euch und jubelt für euch, denn eure Belohnung ist groß in den Himmeln. Denn ebenso hat man die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Diese drei Verse bilden den Abschluss der Seligpreisungen. Ich habe ja die letzten Wochen und Monate darüber gepredigt und heute schließt sich ein Kreis. Wenn ihr mal in den dritten Vers schaut, Matthäus 5, Vers 3, da erhalten die geistlich Armen die Verheißung, dass ihnen das Himmelreich gehört. Und hier in Vers 10, am Ende also, gilt genau die gleiche Verheißung. Es ist damit ein Rahmen geschaffen. Das Himmelreich sollte am Anfang unseres Glaubenslebens im Fokus stehen. Und auch wenn wir schon ein ganzes Stück mit Jesus gegangen sind, dann sollte das Himmelreich auch immer noch unser Ziel sein. Oder gibt es jemand, der nicht in den Himmel möchte? Der darf sich dann melden und vielleicht später mal mit mir ein Gespräch führen. Und ich kann da noch mehr Zusammenhänge entdecken. In Matthäus 5, Vers 6 stillt Gott die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Gott stillt unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und mit Gerechtigkeit ist gemeint, dass Gott uns unsere Sünden vergibt und wir nicht länger getrennt von ihm sind, sondern durch Jesus gerecht gesprochen werden und zu ihm kommen können. Und diese Gerechtigkeit ist es jetzt, wegen der wir verfolgt werden. Wir sind eigentlich die Verfolgten. Wenn man ein bisschen tiefer in den Text hineinsteigt, dann stellt man fest, dass hier Menschen angesprochen werden, die Verfolgung bereits erlebt haben. Die eigentliche Handlung der Verfolgung ist schon vorbei, aber die Auswirkungen der Verfolgung sind auf jeden Fall noch sichtbar. Und das kann sich auch immer wiederholen. Dieses Wort verfolgen finden wir 45 Mal im Neuen Testament. Ich habe es nicht nachgezählt, ich habe mich einfach darauf verlassen, was die Konkordanz sagt. Fast alle Stellen sprechen von der Verfolgung der Nachfolger von Jesus. Und in seiner Grundbedeutung hat das eine doppelte bildliche Bedeutung. Einerseits geht es um die Verfolgung eines Feindes im Kampf oder die Verfolgung eines Tieres auf der Jagd. Und zweitens geht es um das Verklagen eines anderen vor Gericht. Und in beiden Fällen ist die Wehrlosigkeit des Verfolgten Bestandteil der Aussage. Im Judentum war damals schon bekannt, dass Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, einmal in Gottes zukünftiger Welt ein Teil bekommen. Und bei den Juden war damals auch bekannt, dass es meistens die Gottlosen sind, die Gottesfürchtigen verfolgen. Aber es bleibt im Judentum bei diesem Bekannten. Kein weiterer Trost, nur Mitleid mit den Verfolgten. Im Judentum wird der barmherzige Mensch hoch angesehen. Eine Steigerung zu dieser Barmherzigkeit waren dann die Menschen, die ein reines Herz hatten. Und ganz oben auf der Leiter, da standen die Friedensstifter. Die Friedensstifter kümmerten sich nicht nur um andere Menschen wie die Barmherzigen, sie führten auch kein einsames Eremitenleben, um mit Gott im Reinen zu sein, für sich alleine, sondern sie vereinten beides. Frieden stiften zwischen den Menschen und Frieden stiften zwischen Menschen und Gott. Und auch diese dreifache Steigerung nimmt Jesus in den Seligpreisungen mit auf. Wenn ihr die Verse 7 bis 9 nachlest, geht es genau um diese, um die Reinen, um die Barmherzigen und um die Friedenstifter. Aber zur Verblüffung der Juden stellt Jesus die Verfolgten über die Friedenstifter. Er geht noch eine Stufe weiter. Und da müssten sich die Juden damals gedacht haben, ja, wie kann der denn sowas machen? Jesus stellt damit alles auf den Kopf. Die Verfolgten waren manchmal auch arme, wenig angesehene Leute, die vor Gericht aufgrund von falschen Aussagen und parteiischen Richtern verurteilt worden sind. Und die sollen jetzt plötzlich eine höhere Stellung einnehmen als die Schriftgelehrten, die jahrzehntelang die Tora studiert hatten. Nämlich als diese Friedensstifter haben sich die Schriftgelehrten selbst angesehen. Und die Antwort auf diese Frage lautet, ja, so sieht Jesus das. Ja, dann, wenn das so ist, dann machen wir das doch so wie meine Studenten. Wir gehen nach draußen auf die Straße, predigen das Evangelium und ich kann euch garantieren, wenn wir uns nur kräftig genug anstrengen, dann werden wir schon verprügelt. Aber ich denke, dass Jesus hier das gar nicht meint. Er meint nicht, dass wir, Jesus ist auch nicht scharf darauf, verprügelt zu werden. Oder er sagt jetzt nicht, ihr seid nur dann meine wirklichen Nachfolger, wenn ihr ordentlich das Maul gestopft bekommt. Jesus meint was anderes. Jesus sagt, Verfolgung ist ein beständiges Merkmal von den Menschen, die mir nachfolgen. Einerseits kann man daran erkennen, wie weit unsere Mitmenschen ohne Gott sich von ihm entfernt haben. Und andererseits sieht man, wie Gott sich den Verfolgten zuwendet. Verfolgung muss man auch nicht provozieren. Das kommt von ganz alleine. Und darum geht es nicht nur um verprügelt zu werden. Mein Opa hat unter Tage gearbeitet. Er war Bergmann. Er war ein einfacher Arbeiter, wusste aber, dass diese Arbeit unter Tage eigentlich unter seinen Möglichkeiten lag. Und so begann er damals vor vielen Jahrzehnten eine mühevolle Weiterbildung, denn in den Wirren des Zweiten Weltkrieges hatte er nur die polnische Schule besuchen können und nicht die deutsche. Und als er endlich, meine Oma hat ihm dann Deutsch beigebracht, Deutsch lesen und schreiben, das war ganz lustig, aber das ist eine andere Geschichte. Als er endlich seine Weiterbildung fertig hatte und dann erwartete, dass er dann in die Führungsetage aufsteigen konnte, so mit einem sauberen Büro statt dem schmutzigen Bergwerk, da merkte er, welche Voraussetzungen er eigentlich noch mitbringen musste. Man musste schmutzige Wäsche waschen, das heißt, über andere schlecht reden. Er sollte Lügen verbreiten, um irgendwie einen Vorteil herauszubekommen. Er sollte wichtige Papiere aus Versehen in den Papierkorb wandern lassen oder den Mantel des Schweigens über illegale Machenschaften ausbreiten und so weiter und so fort. Und mein Opa merkte, das passt irgendwie nicht zusammen mit meinem Leben als Christ. Und so entschied er sich, weiterhin unter Tage in der schmutzigen Grube zu arbeiten. Zwar in einer verantwortungsvolleren Position, aber nicht im Büro. Verfolgung bestand für ihn also darin, auf eine Menge Gehalt zu verzichten, um gleichzeitig glaubwürdig als Christ leben zu können. Aber gerade den Menschen in der Verfolgung ruft ja Jesus zu, ihr seid glücklich, ja glückselig seid ihr. Die Nachfolger Jesu, die anderen Menschen in Frieden Gottes nahe bringen, werden von diesen Menschen verfolgt. Und eigentlich ist diese Aussage eine Prophetie von Jesus über sein eigenes Leben. Jesus selbst ist das Friedensangebot Gottes für uns Menschen. Aber die Menschen haben ihn bis zum Tod am Kreuz von Golgatha verfolgt. Wer sind die Verfolgten? In den Versen 11 und 12 wird ein wenig erläutert, wie der Vers 10 zu verstehen ist. Und hier erfahren wir auch, um was für eine Art von Verfolgung es sich handelt. Neben dem Verfolgen stehen noch die beiden Worte beschimpfen und falsch aussagen. Es geht also um eine Tätigkeit mit dem Mund. Und deshalb ist das Verfolgen im Sinne von Verklagen zu verstehen. Vielleicht habt ihr ja die Übersetzung von Martin Luther, ich finde die ein bisschen zu schwach, viel zu harmlos. Jesus beschreibt hier eine Gerichtsverhandlung, in der durch bewusste Falschaussage vor Gericht Rufmord begangen wird. Und jetzt wirst du vielleicht denken, ja Mann, ist doch nicht so schlimm, so ein bisschen Verleumdung. Richtige Verfolgung ist, wenn es uns tatsächlich an den Kragen geht, wenn es an unser Leben geht oder wenn jemand unser Auto konfisziert. Vielleicht hast du gerade kein Auto und sagst, das trifft nicht auf mich zu, dann hast du Glück gehabt. Ja, Verleumdung ist auch keine schlimme Sache. Das stimmt teilweise für heute, aber damals war die Sache ein wenig anders. Heute haben wir die Gemeinde, in der wir uns zurückziehen können. Wenn uns die Welt draußen ganz böse empfindet, dann haben wir hier in der Gemeinde Geschwister, die uns nett entgegenkommen. Damals hieß aber Verleumdung, es wurde ein Urteil gesprochen und die entsprechende Person wurde aus der Gemeinschaft der Synagoge ausgeschlossen. Es gab dann kein soziales System mehr, in dem man sein konnte. Da gab es niemanden mehr, der einen aufgefangen hätte finanziell. Und gerade Witwen und Waisen waren plötzlich auf der Straße. Wenn man nun aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen wurde, fiel man total durch das Versorgungsnetz durch. Oder was meint ihr? In der Apostelgeschichte könnt ihr nachlesen, dass die Apostel extra Diakone beauftragt hatten, nur dafür, dass die Witwen und Waisen versorgt werden. Ich glaube, das war genau dieser Grund. Ausgestoßen aus der Gemeinschaft der Synagoge, plötzlich hatten sie nichts mehr. Ja, und warum werden wir verfolgt? Jesus sagt, wegen mir, also jetzt nicht wegen mir, Matthias, sondern wegen Jesus. Es gibt keine Antwort auf das Warum. Jeder, der an Jesus glaubt, muss wegen Jesus mit Verfolgung rechnen. Vielleicht kann man das auch so ausdrücken. Die Menschen, die ohne Gott leben, haben etwas gegen diesen Jesus oder sie können sich nicht mit ihm anfreunden oder was auch immer. Aber da sie nichts gegen ihn ausrichten können, sie können nicht gegen ihn kämpfen, wo sollte man auch seine Raketen hinschicken, wenn man nicht weiß, in welche Richtung oder wenn man zuschlägt und aber keinen treffen kann. Und deshalb richten sie ihre negative Energie, ihren Hass auf Gottes Bodenpersonal, also auf seine Nachfolger. Und in dieser Feindschaft treffen der Sieg der Verfolgten und das Gericht über die Verfolger zusammen. An dieser einen Person, an Jesus, da gibt es eine Trennung. Die einen sind für Gott, die anderen sind gegen ihn. Und dann sagt Jesus, was so typisch für ihn ist und so untypisch für uns Menschen, freut euch darüber. Freut euch und jubelt für euch. Ah, okay, freut euch und jubelt für euch, das ist also eine Einschränkung. Also Jesus sagt nicht, jubelt und erzählt es allen anderen, das sagt er nicht, sondern jubelt für euch. Das heißt, diese Freude soll keine Genugtuung sein, kein Hervorheben der eigenen Leidensfähigkeit. Ich wurde aber zweimal mehr verprügelt als du oder ich habe die Faust zweimal mehr abbekommen, sondern die stille Freude darüber, dass Gott auch in schwierigen Situationen bei uns ist. Und da waren meine Freunde damals auf dem Holzweg. Denn es dauerte gar nicht lange, bis sämtliche Studenten und Dozenten von den Heldentaten unserer Glaubenshelden gehört hatten. Die hatten dann ein Gespräch mit dem Direktor. Auch in den Psalmen und bei den Propheten kommt dieser Jubel immer wieder zum Ausdruck, wenn die großen Taten Gottes beschrieben werden. Die große Tat Gottes ist aber nicht die Verfolgung, sondern die Belohnung oder der Lohn. Wo ist denn der Unterschied zwischen Belohnung und Lohn? Lohn kann man sich erarbeiten, Belohnung ist ein Geschenk. Und es gibt mindestens zwei Gründe, die gegen Lohngedanken sprechen, hier in diesem Fall. Wenn wir uns den Himmel, das ist ja die Verheißung, verdienen müssten, wären wir genauso arm dran wie meine damaligen Studienkollegen. Ständig auf der Suche nach Menschen, die uns einen auf die Rübe geben. Denn je größer die Verfolgung, desto größer müsste dann auch unser Lohn sein. So einen Gedankengang kennt die Bibel aber nicht. Der Himmel ist für uns immer ein unverdientes Geschenk. Und selbst wenn wir den Himmel uns erarbeiten müssten, dann würde die Herrlichkeit des Himmels doch in keinem Verhältnis zu den Leiden stehen, unter denen wir hier leiden müssten. Jede Verfolgung, wie schlimm sie auch sein mag, die können wir mit Worten beschreiben. Aber die Herrlichkeit des Himmels ist so gewaltig, dass selbst der Apostel Johannes in der Offenbarung keine Worte dafür hat. Himmlische Dimensionen kann man nicht mit menschlichen Worten beschreiben und man kann sie auch nicht miteinander vergleichen. Es ist also eine Belohnung, ein unverdientes Geschenk. Im Alten Testament waren die Propheten, auf die Jesus hier ja auch eingeht, so unbeliebt, weil sie soziale und juristische Gerechtigkeit einforderten. Die Meinung war aber damals wie heute nicht so populär, deshalb wurden sie verfolgt. Und das hat sich bis zu der Zeit von Jesus und auch bis zu unserer Zeit nicht geändert. Wir sind heute als Nachfolger von Jesus die Propheten der Gegenwart, die eine ganz unpopuläre Botschaft haben: Lasst euch versöhnen mit Gott. Dazu muss man auch eingestehen, dass man selbst den Himmel nicht erreichen kann. Es ist also nicht machbar. Wenn man so einen Blick in unsere aktuelle Gesellschaft schweifen lässt, dann stellt man fest, dass für den Otto-Normalsterblichen die Christen bedauernswerte Leute sind. Solche armen Menschen, die sonntags immer in den Gottesdienst gehen müssen. Und die gar nicht richtig am Leben teilnehmen können, weil sie so viele Verbote haben und so weiter und so fort. Aber nach dem Urteil von Jesus sind wir beneidenswert glücklich. Ob Gefängnis oder Feuerofen, Menschen können mir die Freiheit oder auch das Leben nehmen, aber meine Beziehung zu Gott, die kann niemanden wegnehmen. Ich kann euch auch beruhigen, die Verfolgung, die ist auf jeden Fall unabhängig von uns da. Die kommt und geht auch nicht wieder weg. Das passiert alles von alleine, wir müssen uns darum nicht bemühen. Aber deshalb können wir was lernen. Wir leben in dieser Welt, wir leben in dieser Welt, wo wir verfolgt werden. Wir haben einen Auftrag von Gott für diese Welt. Aber wir richten unseren Blick auf die zukünftige Welt, in den Himmel. Das sollte immer unsere Blickrichtung sein. Ein abschließendes Beispiel. Ich habe Christen aus China kennengelernt und in China werden Christen sehr viel härter verfolgt als hier in Deutschland. Viele sitzen im Gefängnis für Jahre, sehen ihre Familie nicht und der einzige Anklagepunkt ist, dass sie an Gott glauben oder von Gott erzählt haben. Manche werden sogar gefoltert. Und diese Christen, die sagen dann zu uns hier in Deutschland: Betet für uns, aber nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben. Und wenn die sowas sagen, dann bekomme ich eine Gänsehaut, was es eigentlich bedeutet. Lasst uns dieses Gebetsanliegen und diese Gesinnung, die diese chinesischen Christen uns vorleben, für unser Leben mitnehmen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, das Leben ist nicht immer einfach und wenn wir dir vertrauen, wenn wir an dich glauben, kann es auch zu Schwierigkeiten kommen. Du bist da ganz ehrlich, du schmierst uns keinen Honig um den Mund, sondern du sagst uns, wie die Wirklichkeit aussehen wird. Aber danke dafür, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir einen Gott an unserer Seite haben, der über die aktuelle Situation hinausschaut. Danke dafür, dass du immer bei uns bist. Du bist auch in dieser Not bei uns, wenn wir verfolgt werden, egal wie sie aussieht. Ob das nun körperlich, physische Gewalt ist oder ob das soziale Gewalt ist oder psychische Gewalt, das ist egal. Du bist da. Du bist bei deinen Verfolgten. Und wir dürfen glücklich sein, weil du gute Gedanken über uns hast. Danke, dass wir eine Perspektive haben durch dich. Danke, dass eine Belohnung auf uns wartet. Ja, wir wissen jetzt schon, was uns erwartet, diese Belohnung, auch wenn wir es uns nicht erarbeiten können. Aber danke dafür, dass wir eine gute, eine bessere Zukunft haben als hier. Die Herrlichkeit, die auf uns wartet, Jesus, darauf sind wir gespannt. Und deshalb wollen wir nicht nachlassen. Wir wollen uns nicht vor den Umständen leiten lassen. Wenn Gefahr droht, wenn Verfolgung droht, soll uns das kein Hindernisgrund sein, für dich da zu sein. Danke dafür, Jesus, dass wir mit dir leben dürfen. Amen.